vor dir sind, dass wir an dich glauben dürfen und dass du jetzt mitten unter uns bist. Möchte ich bitten, dass du unser Herz öffnest für deine Sehnsucht und deine Liebe. Amen. Letzte Woche haben wir einen ersten Blick auf den Kathedralenbau geworfen. Die Kathedrale, das war das Bild für das Reich Gottes, für das, was Gott vorhat in dieser Welt, sein großes Ziel für diese Welt. Und wir dürfen da mitbauen. Wir dürfen mitbauen am Reich Gottes, mit dabei sein. Und dabei ging es letzte Woche um das eine Grundprinzip, dass wir mitmachen, mitbauen, auch mitarbeiten, vielleicht auch in Gemeinschaft mitarbeiten, nicht weil irgendjemand das erwartet, ja, so macht man das halt, sondern weil wir das tun wollen, was Jesus möchte, ihm nachfolgen. Heute geht es um das Warum eigentlich? Warum eigentlich Mitarbeit im Reich Gottes? Warum tun wir, was wir tun? Was ist unsere Motivation? Und die Motivation ist enorm wichtig, weil unsere Motivation wird immer auch die Art und Weise prägen, wie wir Dinge tun. Also wenn meine Motivation zum Beispiel ist, ich mache das jetzt, weil es eben sonst niemand macht, dann wird man mir das anmerken in der Art und Weise, wie ich etwas mache, was mich motiviert. Und wenn das meine lebenslange Motivation ist, das macht ja sonst niemand, dann mache ich es halt, dann wird man mir das abspüren. Ich habe mal in einer Gemeinde gearbeitet, da gab es einen Küster, der hatte auch eine Motivation. Seine Motivation war, dass das Haus so neuwertig, ordentlich und heil bleibt wie am ersten Tag. Und diese Motivation hat sich ausgewirkt in der Art und Weise, wie er gehandelt hat, wie er zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen umgegangen ist, für die ich verantwortlich war. Das war kein leichtes Miteinander, das könnt ihr mir glauben. Der wollte, irgendwann sagte er, oh, der Jugendraum, der ist neu, könnt ihr euch nicht so Filzpantoffeln überziehen, wenn ihr da reingeht? Das war seine Motivation. Manchmal ist es die Not, die einen motiviert. Der Selbsterhaltungstrieb, also auf Gemeinschaft oder Gemeinde bezogen, dass man sagt, ja, also wenn es uns in 20 Jahren noch geben soll, dann müssen wir jetzt neue Leute gewinnen, dann müssen jetzt neue Mitglieder gewonnen werden, neue Mitarbeiter, sonst gibt es keine Chance mehr. Und so eine Motivation, Selbsterhaltung, die wird auch die Art und Weise prägen, wie ich Dinge tue. Ich war mal auf einem Gemeindefest, wir saßen da so am Biertischgarnituren und da kam jemand, setzte sich zu uns und stellte sich vor als Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Und dann fing er an, uns zu interviewen. So, ja, was macht ihr denn hier, wer seid ihr denn und so. Und als er dann merkte, ah, ich bin Gemeinschaftspastor und ich gehöre gar nicht zu dieser Gemeinde dazu und werde wahrscheinlich in Zukunft mich auch nicht in diese Gemeinde irgendwie einbringen, hat er schlagartig das Interesse an mir verloren und ist zum nächsten Tisch weitergezogen, um zu gucken, ob er da einen neuen Mitarbeiter finden kann. Das, was mich motiviert, wird die Art und Weise, wie ich Dinge tue, prägen. Und darum ist diese Frage so wichtig. Warum eigentlich? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Warum arbeite ich mit im Reich Gottes oder warum arbeite ich mit in der landeskirchlichen Gemeinschaft? Ich glaube, es braucht eine gute Motivation. Eine Motivation, die auch in Dürrezeiten durchträgt, dann wird es schwierig wird. Also diese Motivation, ich mache es halt, weil es kein anderer macht, die wird mich nicht durchtragen, wenn es mal richtig hart auf hart kommt. Dann wird die mich nicht mehr begeistern. Das wird, also vielleicht schon, weiß ich nicht, aber ich kann es mir für mich zumindest nicht vorstellen. Es gibt, glaube ich, keine reine Motivation, dass man sagen kann, so 100% mache ich das, weil... Es wird immer eine Mischung sein. Wir sind immer unterschiedliche Dinge, sind uns in uns lebendig und bewegen sich in uns und bewegen uns. Und manchmal ist es tatsächlich auch die Not, die uns anfänglich motiviert. Sagen wir, müssen jetzt was machen. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn man das erkennt. Aber auf lange Sicht müssen wir schauen, eine Motivation zu haben, die eine Basis hat, die trägt, die auf lange Sicht begeistert. Letzte Woche ging es darum, von Jesus zu lernen, auf ihn zu hören. Und da möchte ich direkt wieder ansetzen, auf Jesus zu hören. Was ist eigentlich seine Motivation, Reich Gottes zu bauen? Warum ist er gekommen? Was ist das eigentlich, was ihn bewegt? Und ich habe einen Text mitgebracht und den möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen. Aus dem Matthäus-Evangelium. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was motiviert Jesus? Mit welcher Motivation ist er unterwegs? Was können wir hier entdecken? Zuerst einmal, um diesen Text einordnen zu können, muss man merken, hier sind ein paar Worte drin, die sind echt schwer ins Deutsche zu übersetzen aus dem Griechischen. Und man spürt das, finde ich, dem Text auch ab. Da ist dieses, es jammerte ihn. Ja, was heißt das denn? Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gesagt habt, das jammert mir oder das jammert mich oder so. Es jammert, das bedeutet eigentlich wörtlich, das drehte ihm den Magen um. Das hat ihn entzweigerissen. Also hier geht es nicht um ein oberflächliches Mitleid, sondern hier trifft Jesus etwas tief ins Mark. Als Jesus das Volk sah, hat es ihn getroffen. Es hat ihn mitgenommen, es hat ihm körperlich wehgetan. Das ist ein ganz starkes Wort, was hier steht. Und was tut ihm so weh? Was bereitet ihm Schmerzen? Da steht jetzt, sie sind geängstet und zerstreut. Auch da merkt man, hier fehlen irgendwie die richtigen deutschen Worte. Wenn man die griechischen Worte schaut, in welchem Zusammenhang sie verwendet werden, kann man sagen, geängstet, das heißt auch, sie waren geschunden, sie waren ermattet. Man hat ihnen das Fell bei lebendigem Leib abgezogen. Sie waren verletzt, sie waren in Dornen gefangen. Und das zerstreut, sie waren hingeworfen, erschöpft am Boden liegend, wie eine Leiche, die in die Erde gelassen wird. Also das Bild einer Beerdigung steht hier im Raum. Kraftlos und leblos. Und das sind ja echt auch wieder starke Worte, bedeutungsstarke Worte, die eine große Verzweiflung irgendwie zeigen. In den Versen vorher, in dem ganzen Abschnitt vorher, geht es die ganze Zeit um Heilungen. Und jetzt könnte man sagen, ah ja, okay, ist ja logisch. Also Jesus sieht die Kranken, die Notleidenden. Und dann sagt er, das trifft ihn so sehr, es jammert ihn, weil die Kranken und Notleidenden, die waren geängstet und zerstreut wie Schafe. Das Ding ist aber, dass Jesus ja sagt, oder Matthäus sagt, als Jesus das Volk sah. Da steht eben nicht, als Jesus die Kranken und die Notleidenden sah, sondern als er das Volk sah. Und zum Volk, da gehören eben nicht nur Kranke und Notleidende, sondern da gehören auch Gesunde, Erfolgreiche, Zufriedene, Glückliche, die gehören da auch mit dazu. Und jetzt muss man sich doch fragen, wieso jammert es Jesus dann? Was ist das? Und ich finde das spannend, weil wir erleben das doch auch, dass wir Menschen begegnen, die Gott nicht kennen, auch nichts mit ihnen zu tun haben wollen und die trotzdem glücklich sind und zufrieden sind. Und da kann man sich ja fragen, ja, Jesus, was willst du denn jetzt? Warum jammert? Denen geht's doch gut. Und die typische christliche Antwort darauf ist, dass wir Menschen versuchen, ein Defizit einzureden. Ja, so richtig glücklich bist du nicht. Du kannst gar nicht richtig glücklich sein, weil du kennst ja Jesus nicht. Mag sein, dass du, dass dir gut geht, dass du gesund bist, Erfolg hast, Familie, aber richtig glücklich kannst du nicht sein. Bei so einer Argumentation wird es mir immer ganz flau im Magen, weil ich echt viele Christen kenne, die Jesus kennen und die trotzdem auch nicht so wirklich glücklich erscheinen. Ich mit eingezogen, immer wieder. Und die andere Lösung ist, Jesus zu unterstellen, der hat sich geirrt. Jesus, komm mal runter, denen geht es gut, jetzt krieg dich mal wieder ein, alles in Ordnung, kein Grund zur Panik. Also worum geht es hier? Warum jammert es Jesus, selbst wenn er Menschen sieht, denen es offensichtlich gut geht? Matthäus sagt, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, denen es gerade nicht gut geht, die auf dürrem Land stehen, die werden den Hirten schmerzhaft vermissen. Werden merken, ich bräuchte eigentlich einen. Aber Schafe, die auf grüner, fetter Wiese stehen, die kommen relativ gut ohne einen Hirten aus. Und dennoch gibt es ein Problem. Und das Problem liegt vor allem zuallererst beim Hirten selbst. Es sind nämlich seine Schafe. Und er möchte mit diesen Schafen unterwegs sein, aber sie wollen nicht mit ihm. Also was passiert hier? Jesus sieht Menschen an und er sieht auf der einen Seite die offensichtliche Not. Er sieht die Krankheit, das Leid, den Streit, die Zerrissenheit, Hoffnungslosigkeit und Schuld. Er sieht all das und das zerreißt ihn. Aber er sieht eben noch mehr. Er sieht in die Tiefe. Und da geht es nicht darum, jemanden ein Defizit einzureden. Jesus sieht Menschen, wie Gott sie sieht. Er spürt die Sehnsucht, die Gott nach Menschen hat. Und diese Sehnsucht ist schließlich der Grund, warum Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Seine Liebe und seine Sehnsucht. Jesus sieht Menschen, wie Gott sie geschaffen hat, als sein Gegenüber. Das ist die Bestimmung eines jeden Menschen, aus der Gemeinschaft mit Gott zu leben und in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Jesus sieht, wie die Beziehung zu Gott das Leben dieser Menschen verändern könnte. Wie sie zu den Menschen würden, zu denen Gott sie geschaffen hat. Wie die Begegnung mit Gott ihnen Freiheit, Orientierung, Hoffnung und Sinn geben kann, selbst dann, wenn sie eben mal nicht auf einer fetten grünen Wiese stehen, sondern auf einem trockenen Feld. Jesus sieht Menschen, die Gott vom ganzen Herzen liebt und die nichts von dieser Liebe wissen oder ahnen. Menschen, die ohne Gott leben und das zerreißt ihm das Herz. Er sieht Menschen, die von Gott getrennt sind. Menschen, die Gott nicht kennen oder Menschen, denen er egal ist, vielleicht auch welche, die ihn ablehnen, die ihn bekämpfen, die ohne ihn sind. Und das jammert ihn. Und zwar nicht, weil er beleidigt wäre, die wollen nichts mit mir zu tun haben, sondern weil er sie von Herzen liebt. Und wie groß dieser Schmerz in Jesus ist, das wird sichtbar am Kreuz. Am Kreuz sehen wir die Gleichgültigkeit, die Ablehnung, auch den Hass, den Gott in dieser Welt erträgt, der ihnen entgegenkommt. Jesus sieht hier in die Tiefe. Er sieht mit Gottes Sehnsucht und er sieht mit Gottes Liebe und das zerreißt ihm das Herz. Ich weiß nicht, ob seine Jungs das direkt so in der Tiefe verstanden haben, aber ich vermute, sie haben zumindest kapiert, hier ist irgendwas im Argen, es gibt ein Problem. Also so, wie es Jesus hier mitnimmt, so der Kummer, den er hat, das ist nicht normal. Und vielleicht haben sie geschluckt und haben gedacht, oha, wenn Jesus so reagiert, dann kommt jetzt eine große Menge Arbeit auf uns zu. Es scheint so, wenn das Feld, das zu bestellen ist, komplett zugewuchert ist. Jetzt müssen wir erstmal hin und müssen alles, was da gewuchert ist, allen Wildwuchs rausreißen. Und dann müssen wir als nächstes die Steine, die da irgendwie reingeraten sind, rausholen. Dann müssen wir guten Mutterboden irgendwo rankarren und da verteilen. Dann Furchen ziehen, säen, jäten, bewässern, gegen Vögel verteidigen. Und wenn wir Glück haben, ein bisschen Glück und Gnade, dann werden wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen Ernte haben. 3, 4 Körner vielleicht. Ich behaupte, so haben sie gedacht. Und Jesus, der sieht das Volk, schaut in die Tiefe, es jammert ihn und dann sagt er, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß, kein Wort von Unkraut jäten oder Erde aufbringen oder irgendwie schweißtreibende Arbeit, sondern die Ernte ist groß. Ist doch komisch. Also wir schauen manchmal auf Menschen und denken, da hat Gott überhaupt keine Chance. Da wird Gott nie landen. Hoffnungsloser Fall für Gott, dass der mal irgendwas mit Gott anfangen kann oder dass der erleben darf, wie Gott in seinem Leben Geschichte schreibt, Waymaker ist, wie, was wir eben gesungen haben, dass er das mal mitsingen kann, voller Glauben und Erfahrung. Das glaube ich nicht. Und Jesus, der sagt einfach, die Ernte ist groß. Ob wenn das, was wir so wahrnehmen, gar nicht stimmen würde. Die Ernte ist groß. Merkt ihr den Widerspruch? Wie passt das zusammen? Ich glaube, Jesus schaut hier in die Weite. Er schaut auf das, was Gott tun kann, auf das, was Gott tun will und was er tun wird. Er sieht jetzt schon, wie die Begegnung mit Gott und Gottes Liebe einen Menschen verändert. Und das ist ein gewaltiger Zuspruch. Wenn wir im Gottesreich unterwegs sind, egal ob als Mitarbeiter hier oder wo auch immer, dann brauchen wir nicht resignieren. Dann dürfen wir mutig sein. Gott hat viel vor. Er baut sein Reich. Es ist sein Reich, es ist sein Feld, es ist seine Ernte. Und die Ernte ist groß. Das ist eine Zusage. Jesus schaut auf das, was Gott tun wird. Jesus sagt, nicht die Ernte ist das Problem. Das überlass mal ganz getrost Gott. Der wird sich drum kümmern. Die Ernte ist nicht das Problem. Das Problem sind die Arbeiter. Es gibt nicht genug. Es gibt nicht genug Menschen, die in Gottes Ernte in seinem Reich mitmachen wollen. Mitmachen im Reich Gottes. Menschen, die sich von Gottes Liebe und Sehnsucht für diese Welt anstecken lassen. Denen Menschen, andere Menschen nicht egal sind. Menschen, die die offensichtliche Not nicht ausblenden. Die sie sehen und die handeln. Menschen, die auf Menschen schauen, wie Jesus es hier tut. Menschen, die diesen Blick in die Tiefe haben, die seinen Schmerz für diese Welt teilen. Menschen, die wie er eine Ahnung davon entwickeln, was Gott noch alles Großartige tun kann im Leben eines Menschen. Wie die Begegnung mit Jesus einen Menschen verändern, befreien und ins Leben führen kann. Und Jesus sagt, davon gibt es zu wenige. Und das ist tatsächlich eine Anfrage an uns. An uns, an unsere Motivation, auch an unseren Glauben, unsere Sicht auf Menschen. Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich mit offensichtlicher Not um? Habe ich gelernt zu relativieren und auszublenden, wegzuschauen? Oder habe ich einen Blick dafür, was Gott im Leben eines Menschen tun kann und will? Und wie heilsam es für einen anderen wäre, wenn er Jesus kennenlernt. Erlebe ich meinen eigenen Glauben eigentlich für so bedeutsam, heilsam und entscheidend, dass ich mir wünsche, dass andere das auch entdecken? Oder ist das mehr so meine Privatsache? Das ist halt so für mich, ich freue mich auch dran, aber habe ich die Sehnsucht und die Liebe, die an Jesus hier deutlich wird? Motiviert mich Gottes Liebe, motiviert mich seine Sehnsucht nach Menschen? Das sind ziemlich harte Fragen, finde ich. Und wir können jetzt mal eine Handhochgeschichte machen. Ja, wem geht das so? Wer erlebt das? Müsst ihr euch nicht melden. Ich kann es euch für mich sagen, mir geht es oft nicht so. Ich merke, wie ich bewusst wegschaue, wenn ich offensichtliche Not sehe, wie ich gelernt habe, die auszublenden. Ich merke, wie in mir oft das Feuer fehlt, um Gottes Liebe weiterzugeben. Sonntagsabends im Gemeinschaftsgottesdienst, hier Abendgottesdienst, gerade fast Gemeinschaftsstunde gesagt, da kann ich das, ne? Aber so im Alltag, habe ich das da im Blick? Nee, ich oft nicht. Und ich merke auch oft, dass ich gar nicht im Blick habe, wie dieser Jesus das Leben eines Menschen verändern kann, egal ob es dem gerade richtig gut oder ob es ihm gerade richtig schlecht geht. Ich habe da manchmal gar nicht mehr die Vision für. Und ich erschrecke manchmal vor meiner Gleichgültigkeit. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ihr könnt das ja mal für euch überlegen. Aber der Text ist ja auch noch nicht zu Ende. Am Ende kommt ja eine Aufforderung. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und jetzt könnten wir ja entspannt zurücklegen und sagen, hey, super, das machen wir jetzt gleich zusammen. Machen gleich hier kleine Gruppen, Gebetsgruppen so, und dann beten wir, dass Gott andere beauftragt, in dieser Welt, in seinem Reich mitzuarbeiten. Ah, der und der, den könnte Gott doch senden. 1,5 Wochen war Bibelgesprächskreis und haben wir über diesen Text gesprochen. Und da kam sofort so der Gedanke, ja, also da, hier, die, um die wir bitten, das sind die Hauptamtlichen. Ja, früher hat man nämlich zu denen gesagt, das sind die Reich-Gottes-Arbeiter. Die Älteren erinnern sich wahrscheinlich noch, ne? Ja? Reich-Gottes-Arbeiter, doch, ne? Das sind die Hauptamtlichen, also die Diakone und Diakoninnen, Pastorinnen, Pastoren, Jugendreferenten. Ja, die, lasst uns mal beten, dass es mehr von denen gibt. Tatsächlich gibt es von denen gar nicht so viele und auch nicht genug, aber die sind hier nicht gemeint. Jesus sagt es seinen Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und er beauftragt sie, dieses Gebet zu sprechen. Und einen Vers weiter, das ist direkt der nächste Vers, bevollmächtigt er seine Jünger und sendet sie in die Welt und sagt, und jetzt geht ihr los. Das heißt, dieses Gebet, sende du Mitarbeiter in dein Reich, das bezieht sich zuallererst auf mich. Da geht es um mich. Und das ist gut. Das ist ehrlich. Aus mir selbst heraus fehlt mir die Liebe. Ich habe es eben schon gesagt. Und da fehlt mir die Sehnsucht. Ich gehe lieber den breiten Weg, den bequemen Weg, den Weg, der mich selbst im Fokus hat und nicht den anderen. Und jetzt sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er dein Herz erreicht. Dass er dir immer wieder neu Liebe schenkt. Dass er dir in seiner Liebe begegnet und diese Liebe und Sehnsucht dich verändert. Dass die offensichtliche Not dir nicht egal ist. Dass du von ihm lernst, Menschen mit seinen Augen zu sehen. Bitte ihn um seinen Blick hinter die Dinge, seinen Blick in die Tiefe. Und seinen Blick in die Weite, auf das, was Gott tun will. Dass du wieder ein Bild bekommst von dem, wie die Begegnung mit Gott einen Menschen verändern kann. Bitte ihn, dich anzustecken mit seiner Liebe und seiner Sehnsucht als die eine Grundmotivation, bei allem, was noch an Motivation dazu kommt, die dich durchträgt und die dich motiviert und verändert. Wie schön könnte es sein, wenn dieses Bild von der verändernden Kraft Gottes, wenn Gott das in uns wieder weckt und damit die Sehnsucht und die Liebe zu den Menschen weckt. Ich möchte euch ein Video zeigen, das ist von einem türkischen Fotografen, der so eine Weltreise gemacht hat und die Bilder sind, glaube ich, alle so irgendwie Brasilien oder so entstanden, auch ein bisschen bei den dort lebenden, eingeborenen Stämmen, das werdet ihr auch gleich sehen. Und es sind immer 2 Fotos von Menschen. Das erste Foto, das hat er gemacht und hat er gefragt, darf ich ein Foto von ihnen machen? Ja, dann sieht man das. Und das zweite Foto, das hat er gemacht nach dem ersten, nachdem er den Menschen gesagt hat, du bist wunderschön. Und jetzt schaut euch mal an, was da passiert. Du bist wunderschön. Dieser Satz alleine hat in diesen Menschen etwas bewirkt, hat sie zum Strahlen gebracht, hat dazu gewirkt, dass diese Tür, vielleicht habt ihr das gesehen, ein Stück weiter aufgegangen ist. Und jetzt stellt euch einmal vor, wie das ist, wenn der Satz nicht nur einfach heißt, du bist wunderschön, sondern wenn der Schöpfer dieser Welt zu einem Menschen sagt und diese Botschaft bei ihm ankommt, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Du bist wertvoll, du bist wunderschön, du bist geliebt, geachtet. Ich würde alles für dich tun. Ich habe alles für dich getan. Du bist mein geliebtes Kind. Könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Strahlen in den Augen, in den Gesichtern geschieht und wie die Türen da aufgehen? Wenn wir ein Bild davon wieder bekommen, dann können wir die Motivation finden, die uns trägt, die Sehnsucht und die Liebe Gottes. Amen.